Hallo Simon, herzlich willkommen und auch herzlich willkommen an unsere Zuhörer und Zuschauer zu Leading Tech, dem Podcast von und für die Tech-Savvy C-Suite, die C-Levels. Simon, schön, dass du da bist.
Ja, moin Felix, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr cool. Ich freue mich auch. Und Simon, du bist ja selbst auch CTO und Co-Founder. Vielleicht, ja, steig du erstmal ein. Wer bist du? Was machst du?
Ja, genau, ich bin CTO von Hype 1000. Wir sind eine Audio-Tech-Company und haben quasi das Ziel gesetzt, Corporate Audio super simpel zu machen. Ja, das heißt, ich habe Hype 1000 mit meinem Mitgründer Max gegründet. Und ja, Max ist schon Ewigkeiten Podcaster. Ich bin großer Podcast-Enthusiast gewesen und oder bin ich ja immer noch. Und Max kam auf die Idee, weil er in seinem vorherigen Job in einem großen Corporate gearbeitet hat und dort auch interne Podcasts gemacht hat, kam dann auf die Idee oder in die Verlegenheit eigentlich eher, nach einem Tool zu suchen, womit man quasi internes Podcasting ermöglicht, also wo man quasi die eigenen Podcasts des Unternehmens nur den eigenen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann. Und hat dann festgestellt, ach, da gibt's noch gar nicht so viel. Und hat dann die Marktlücke erkannt. Genau, dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Wir sind quasi Freunde seit Kindheitstagen, seit frühesten Kindheitstagen. Und genau, dann hat's nicht lange gebraucht, dass er mich überzeugt hatte. Und genau, seitdem machen wir jetzt die Company, also seit April 2021. Genau.
Sehr cool. Was macht die Company genau? Du hast gesagt, ihr wollt, sag ich mal, Audio für Corporates einfach machen, Podcasts ausspielen. Was macht ihr da genau mit der Lösung?
Genau, also wir haben eigentlich ein komplettes Podcast-Produkt, ne? Also wir sind im Prinzip Podcast-Hoster, Podcast-App, über die man hören kann, Analytics erheben kann. Genau, sind wir eigentlich in einem. Wir haben ein Recording-Studio, also wir haben im Prinzip so eine ganze Produktpalette rund um Audio, womit man dann im Prinzip als Unternehmen quasi sich irgendwie direkt quasi losstarten kann, ne? Also ja, letztendlich ist es Podcast-Hosting hinter einer Authentifizierungsschranke, dass man quasi als Unternehmen nur seine eigenen Mitarbeiter einladen kann oder nur seine meinetwegen Peer Group, externe Peer Group von Experten oder Kunden. Genau, das Ganze nennt sich Hypecast und genau, das vermarkten wir gerade. Wir haben verschiedene Integrationen auch im Angebot. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir haben jetzt eigentlich schon unsere eigene Plattform, die bei jedem, die unseren Mitarbeitern bekannt ist, könnt ihr euch nicht da auch integrieren, zum Beispiel mit der Lösung? Dann machen wir das auch quasi, ne, dass dann die Podcasts bei uns gehostet werden, wir quasi ein Plugin dann bauen für das jeweilige System, und so dann quasi die Einstiegshürde für die Unternehmen auch gering ist sozusagen. Genau, und es nochmal einfacher macht. Also sowieso schon.
Aber theoretisch, jetzt, wir sitzen ja auch hier im Video, Podcast, theoretisch könnten wir das auch nutzen und dann die Video- oder Tonspur, nutzen für auch externe Zwecke.
Noch nicht. Das kriegen wir immer mal, die Frage kriegen wir immer mal wieder. Bisher sind wir tatsächlich immer mal, also komplett noch auf interne Lösungen gemünzt, also dass man quasi seine Zielgruppe bestimmen kann, einschränken kann. Aber genau, also den letztendlich, den nachher den Podcast nach zu Spotify zu schießen zum Beispiel, ne? Oder Apple iTunes oder wo auch immer, das ist dann quasi ein Feature, genau.
Okay.
Ja. Also unser Produkt ist halt immer vor allen Dingen dann sinnvoll, wenn man halt ein sehr großes Unternehmen ist und sehr dezentral. Das sind eigentlich so die beiden Merkmale, wo wir sagen, okay, hier macht Podcast besonders viel Sinn, ne?
Ja.
Und die großen Unternehmen haben tatsächlich heute auch schon Podcasts im Angebot. Also wir haben ein Unternehmen, was irgendwie 17 verschiedene Podcasts produziert, aber gar nicht so richtig, also die eigentlich gar nicht ausspielt. Die schicken halt einen Link dann per E-Mail rum. Oder ja, haben sich halt irgendwie andere Lösungen ausgedacht, legen das aufs irgendwie Filesystem ab oder so. So, und die großen Firmen haben tatsächlich schon Podcasts, aber auch kleinere Firmen, so ab irgendwie, ja, so 200 Mitarbeiter, das ist dann schon irgendwie Mittelstand, die sind auch interessiert, immer mal quasi Updates zu geben, vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie auch sehr dezentral bist, ne? Wenn du halt eine große Vertriebsmannschaft hast, die eigentlich gar nicht am Standort sitzt, sondern eigentlich quer durch Deutschland oder Europa fährt, Da ist es natürlich dann immer irgendwie ein Mittel der Wahl, ne? Quasi Audio mit als Kanal hinzuzufügen, weil E-Mails liest heute keiner mehr in diesem quasi Noise, was man da so reinkriegt, längere E-Mails, wo es dann irgendwie ums Produkt geht. Das spart man sich dann. Genau, Video ist viel zu aufwendig, quasi es vernünftig zu produzieren und dann womöglich auch zu schneiden. Ja, und dafür haben wir dann Audio auserkoren, dass Audio im Prinzip der perfekte Match ist zwischen authentisch wie Video und einfach wie, oder irgendwie, ja, einfacher zu, wie eine E-Mail zu schreiben zum Beispiel, oder auch ein Video zu produzieren, ja, genau.
Ja, glaube ich. Also, kannst du auch ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen. Gut, jetzt sind vielleicht kleine Unternehmen vielleicht nicht die, die am besten dafür zahlen für so eine Lösung, aber ich sehe das sogar auch in Startup-Unternehmen, die, oder auch in kleineren Companies, die ihre Belegschaft halt eben gewisse Updates geben oder Tutorials mitgeben, also in unterschiedlichen Bereichen eigentlich, so ein bisschen zum Learning oder zum Auffrischen, Produktinformationen oder sonstiges, oder auch schlichtweg, um ja so ein bisschen Announcements zu machen, News zu machen.
Genau.
Hab ich auch schon oft gesehen.
Also du kannst natürlich vieles auch mit Sprachmessage machen sozusagen, ne? Aber Sprachmessage wird halt auch wieder so, meinetwegen über Threema oder meinetwegen auch WhatsApp, wenn man möchte, oder Signal. Da geht's dann aber wahrscheinlich auch wieder zu sehr runter, weil dann auch wieder zu viel Neues so entsteht. Ne? Man will ja schon dann auch wirklich so Updates so irgendwie tatsächlich, wo jeder dann auch weiß, okay, da hat sich der Chef dann auch tatsächlich mal 2 Minuten, 3 Minuten Zeit genommen, drüber nachzudenken, was er denn erzählt. Ne? Ja. Und so, da weiß jeder, okay, hier geht's um was, das höre ich mir an und hier kriege ich halt wichtige Informationen. Genau, dafür ist das auch perfekt. Ja.
Okay, also es sind dann schon eher, wie wenn man eine Art andere Schulung macht etc., also ein bisschen vorbereiteter und mit einem ganz speziellen Titel für eine ganz spezielle Zielgruppe, damit es auch gehört wird.
Genau, genau. Wir haben auch bei uns so eine Gruppenfunktion drin, wo man zum Beispiel dann nur eine Vertriebsorganisation oder irgendwie nur die Vertriebler für Dachregion oder für Norddeutschland quasi dann ansprechen kann oder auswählen kann, dass sie dann nur die Podcast dann bekommen. Genau.
Ja. Also ich hätte direkt mal eine ganz praktische Frage. Wie macht ihr das denn gerade, wenn ihr so große Kunden mit so vielen Mitarbeitern habt, dass ihr dann Gruppen aufbaut oder diese Zielgruppen definiert? Wird sofort daran gedacht, diese alte Welt, da hat man so ein Active Directory und dann kann man...
Ja, genau.
Aber wie funktioniert das?
Also da haben wir tatsächlich für SSO quasi gesorgt, aber man muss tatsächlich auch sagen, wir sind jetzt ein Jahr am Markt, die richtig großen Unternehmen, mit denen wir sprechen, die... da ist das eigentlich eher der Use Case. Wir haben hier 17 Podcasts und die müssen wir jetzt, oder die wollen wir jetzt irgendwie unseren Usern mal gescheit zur Verfügung stellen. Die sind noch nicht so richtig in der Riesenausbaustufe unterwegs. Genau, wenn du dann auf einmal irgendwie 3000 Mitarbeiter oder noch mehr dann da über Gruppen und sowas managst, das ist dann schon eher so ein advancederer Anwendungsfall, weil der sich auch sicherlich erstmal einfacher für kleine Unternehmen umsetzen lässt.
Ja. Okay, verstehe. Und vielleicht, um jetzt noch ein bisschen technischer zu werden, ihr habt eine Mobile-App oder Web-App für die Administration, oder gibt es beides oder wie funktioniert das?
Genau, wir haben eine Mobile-App, Hypecast auch in den App-Stores zu finden und vor allem, genau, wir haben sozusagen Content-Management-System hinten dran. Das nennen wir die Admin-Konsole, da kann man dann halt den Podcast hochladen, wie man es gewohnt ist, Titel vergeben, Description vergeben, Bild hochladen und dann haben wir auch noch Web-Apps quasi für die Integration dann, also Standard-Web-Technologie, ne? Dass dann meinetwegen per iFrame dich irgendwo quasi laden lässt oder eine API haben wir im Prinzip dann auch, unser Service dann logischerweise hat eine API. Den Use Case hatten wir auch, dass wir ein Kunde gesagt hat, okay, wir bauen unsere eigene Integration, gibt es einfach im Prinzip Zugang zur API und die API-Dokumentation und dann bauen die sich quasi ihr Frontend quasi selber. Ne? Das ist natürlich auch super genial, macht auch Spaß dann quasi mit den Kunden und mit den Developern dann auch so zu sprechen quasi, was sie denn für Anforderungen haben und so. Ist schon cool, ja.
Interessant. Kann ich da nochmal nachfragen, wie euer Tech-Stack eigentlich dann aussieht? Es ist ja ein ganz frisch entwickeltes Produkt. Würde mich mal interessieren, wie es genau Art oder wie das entwickelt ist, ja? Im Vergleich. Ja. Wir machen viel Corporate Software, ja, auch Web, alles Web-Applikationen, was wir machen, aber durchaus ja auch in Tech-Stacks, die vielleicht eher corporate sind als Startup, würde mich mal interessieren.
Ja, also wir sind, da wir im Prinzip im klassischen B2B SaaS unterwegs sind, haben wir uns dann im Prinzip auch ja quasi daran orientiert oder geguckt, okay, was ist denn da jetzt eigentlich Standard? Und das ist ja quasi diese Multi-Mandantenfähigkeit auf Server-Seite, also Multi-Tenancy, wo dann im Prinzip jedes Unternehmen seine eigene Infrastruktur kriegt, seine eigene Datenbank, seine eigene API, um die dann schön halt auch gemäß des Kunden skalieren zu können. Ne? Das macht das schon ziemlich einfach. Man kauft sich da auf jeden Fall Komplexität mit ein. Da habe ich schon manchmal gedacht, so Mensch, vor allen Dingen auch, wenn man so quasi gerade am Anfang so dynamisch auch irgendwie unterwegs ist, denkt man schon manchmal, okay, warum hat man nicht einfach irgendwie mit einem Monolithen angefangen und den dann irgendwie hinterher dann irgendwie kleingeschnitten. Jetzt sind wir halt schon so gestartet. Ja, bis auf quasi, dass es ab und zu mal ein bisschen zu Komplexität führt, ist es aber auch eigentlich auch im kleinen Rahmen beherrschbar. Also wir sind kein großes Developer-Team. Und sag mal heutzutage, ne, mit den ganzen Cloud-Diensten, so, da kannst du auch mal eben ein paar Datenbanken hochfahren, die dann irgendwie managed sind. Man ist dann natürlich auch so auf Free-Tiers zum Teil dann unterwegs in der QA-Umgebung. Also es lässt sich dann heutzutage eigentlich ganz gut managen. Genau, das ist die Server-Infrastruktur, die haben wir mit .NET umgesetzt tatsächlich. Genau, hatten auch, oder so En Vogue ist ja eigentlich so in den Startups dann irgendwie also Node.js oder sowas dann zu machen. Weiß nicht, was ihr macht, Node.js oder was nutzt ihr
da? Bei den kleinen Projekten, ja. Und im Startup-Umfeld absolut. JavaScript, TypeScript, Node-Themen, ja.
Ja, genau. Genau, das haben wir jetzt im Prinzip erstmal auch nicht gemacht, weil wir dachten, okay, wenn die Codebase größer wird und größer wird, und dann ist es vielleicht mit Node dann auch irgendwann schwieriger zu handeln. Genau, aber dafür haben wir jetzt TypeScript dann logischerweise dann im Frontend. Ne? Im Frontend ist gebaut mit Angular. Und die Mobile-App, die hatten wir mal tatsächlich auch, um halt möglichst lean zu starten, als Progressive Web-App in so einem App-Container laufen, unsere Mobile-App, unsere Angular-Mobile-App. Da haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, wir brauchen halt so ein richtig, also halt, die Leute wissen halt, wie Podcast-Player halt sich so anfühlen, so in der Benutzung. Also kennen halt Spotify oder halt womöglich den Apple-Podcast-Player. Und da hat unsere Web-App halt nicht mitgehalten. Und dann haben wir gedacht, okay, also unsere Web-App im Mobile-Umfeld. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir nochmal einen Sprung nach vorne machen. Und haben dann relativ zügig auch letztes Jahr dann ein Flutter-Projekt an den Start gebracht. Und jetzt läuft unsere Hypecast-App auf Flutter.
Interessant. Hatten wir im Vorgespräch gar nicht angesprochen. Finde ich super spannend, weil Flutter ja für uns auch die Mobile-App-Technologie ist.
Ja.
Wie du weißt, wir sind halt, kommen wir aus dem Java-Umfeld, aus dem Corporate-Umfeld, dann mit TypeScript im Frontend. Oder jetzt auch bei kleineren Projekten eben mit Node und TypeScript. Aber das Einzige, was wir im Mobile-App-Bereich tun, ist ja die Flutter-Entwicklung. Und deswegen bin ich gerade überrascht. Interessant. Also kommt ihr gut damit zurecht?
Ja, voll. Also macht super viel Spaß, damit zu entwickeln. Also es komischerweise habe ich zwei Anläufe gebraucht. Ich hatte mir das schon mal irgendwie vor ein paar, keine Ahnung, irgendwann 2019 oder so mal angeguckt. Da bin ich aber irgendwie nicht so richtig mit warm geworden und dann jetzt quasi letztes Jahr nochmal. Und dann ging es aber eigentlich total gut. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es Flutter 2 war und nicht mehr Flutter 1 oder so. Aber seitdem ist es wirklich super gut. Also macht total viel Laune. Die entwickeln sich ja auch, also man kann ja theoretisch auch Web-Apps damit bauen mit Flutter. Da bin ich ja immer noch quasi so, das habe ich noch nicht ausgetestet, würde ich aber gerne mal austesten, ob das dann tatsächlich auch so entspannt ist wie oder so viel Spaß macht wie quasi die App-Entwicklung. Aber ja, da kann ich eigentlich, also von Flutter kann ich es uneingeschränkt empfehlen allen. Ich glaube, wir sind auch zu einem ganz guten Zeitpunkt eingestiegen, weil irgendwie die Flutter-Wave, zumindest hier so in Deutschland, die nimmt gerade irgendwie Fahrt auf. Man lernt halt immer mehr Leute kennen, die halt sich auch auf Flutter dann umsteigen oder ihr neues Projekt auf Flutter starten. Ja. Auch, ich glaube, irgendwo habe ich letztens auch einen Podcast gehört, ich glaube, das war der CTO von Lieferando, meine ich, oder Deliveroo, ich weiß, die überlegen halt auch im Prinzip auf Flutter zu migrieren, weil sie sagten, okay, das ist eigentlich native App-Entwicklung mit ein paar Abkürzungen, ne, und ein paar Annehmlichkeiten. Ne.
Ja, genau. Also unsere Kollegen und auch Kolleginnen im Flutter-Bereich schwärmen auch immer nur dafür. Ich meine jetzt auch vor kurzem erst, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, die Code-Konferenz in Berlin. Vor gar nicht so langer Zeit und haben da auch unglaublich viele Leute kennengelernt, die auch jetzt mit Flutter arbeiten. Also die Community wächst und ja, und auch die Libraries und also die Unterstützung ist einfach viel größer als, wie du sagst, von einem Jahr oder zwei. Wir haben, sag ich mal, das Glück, wir haben einige Kollegen dabei, die das schon seit 3 Jahren testen und nutzen und schon Applikationen damit entwickeln.
Ja.
Natürlich so seit Beta mit dabei sind.
Ja, verrückt. Genau, davon habe ich jetzt auch schon eine ganze Menge kennengelernt, die dann wirklich das Glück hatten. Also das macht, also das möchte ich auch irgendwann nochmal erfahren, quasi so richtig im Beta-Stadium auf eine Technologie einsteigen und dann mit der Technologie halt irgendwie wachsen oder so. Ne? Man weiß natürlich nicht, Flutter kann natürlich jetzt auch irgendwie bis 15 oder 20 hochgehen, so wie Angular das macht. Ne? Also für die nächsten, wird es ja sicherlich auch so sein, für die nächsten 15 Jahre oder irgendwie 10 Jahre dann das Framework sein, dann ist man tatsächlich noch schon früh eingestiegen. Ja. Ja, aber die haben jetzt super, super Erfahrungsvorsprung, ne? Das merkt man irgendwie. Ja. Und die sind ganz happy, dass es jetzt quasi sich so irgendwie zu einem ja, riesen Ökosystem quasi ausbaut und Szene ausbaut. Da schon cool.
Ich meine, es ist halt auch Google dahinter. Also wenn so wie das jetzt schon angelaufen ist, glaube ich nicht, dass man das wieder absetzt. Also wie du sagst,
nee, genau.
10 Jahre sicherlich getrieben werden, bis wieder was Neues kommt.
Ja.
Spannend. Auch deine Insights, dass auch andere Startups oder Scale-Ups auch sich umpolen. Ich hatte auch in einem anderen Podcast schon mal mit jemandem gesprochen, die auch mittlerweile Scale-Up-Größe eher haben und die sprach sich das auch an.
Ja, ja. Also ich glaube, About You, meine ich, hat auch mal so der CTO auch im Podcast auch mal erzählt, dass der quasi ihre App auch auf Flutter läuft, meine ich. Ich glaube schon.
Ich merke, du hörst viele Podcasts.
Habe ich Gott sei Dank zum Einstieg gesagt, der Podcast-Enthusiast.
Ja. Ja, sehr cool. Ja, an der Stelle hast du zu den eurer Architektur oder Technologien noch Themen, irgendwas, was besonders cool ist oder vielleicht, wo du sagst, es hätte man anders machen können, habt ihr daraus gelernt?
Ja, also wo wir quasi sehr stolz drauf sind, das bezieht sich auch auf die Mobile App, ist, dass wir quasi so eine Mobile App entwickelt haben, die so nach dem Slack-Prinzip arbeitet. Weil, also ich habe zuerst ja erzählt, das Unternehmen kann quasi seinen Mitarbeitern Podcasts zur Verfügung stellen, aber wir haben auch Use Cases identifiziert, wo zum Beispiel ein Unternehmen womöglich mit externen Leuten kommunizieren möchte, zum Beispiel Ärzten zum Beispiel, so Pharmafirmen, die mit Ärzten kommunizieren wollen. Ja. Und wiederum der Arzt kommuniziert aber mit mehreren Pharmafirmen. Und genau, da haben wir jetzt überlegt, okay, wie kriegen wir denn quasi dass der Arzt sozusagen ein Profil hat, aber Zugang zu mehreren, also zu den Podcasts mehrerer unterschiedlicher Pharmaunternehmen. Und dann haben wir uns im Prinzip das Slack-Prinzip halt oder Slack uns angeschaut. Da kannst du ja auch im Prinzip in verschiedenen Workspaces, glaube ich, nennen die das, quasi drin sein und quasi hast dann Zugang zu den Chats und zu den Messages da. Und das basiert ja quasi auch auf dem OAuth-Verfahren mit dem, ja, so. Und genau, das haben wir im Prinzip uns abgeguckt, haben dann unseren ID-Server quasi gestartet und haben jetzt eine Mobile-App, mit dem man quasi über ein Profil zu mehreren Unternehmen quasi beitreten kann oder zu mehreren Unternehmen eingeladen werden kann. So, und das ist schon ziemlich cool. Ist auch eigentlich sehr unique, was das Podcast, so was in der Podcast-Player quasi. So, das ließe sich jetzt auch im Prinzip auch ausbauen. Ne? Also man kann da schön Gedankenexperimente anstellen, was da alles noch möglich wäre. Ne? Man könnte im Prinzip Communities dann rund um Podcasts aufbauen, dass du halt zu einer Community eingeladen wirst, dann hat man ja sogar schon fast so einen Discord-Kontext. Das ist ja auch so, dass man zu den Servern irgendwie joinen kann. Ja, genau, das ist schon cool, das macht schon Spaß. Und da sind wir auch eigentlich ziemlich stolz drauf, genau.
Ja. Klingt wirklich gut. Ich habe auch gerade direkt natürlich an Sachen gedacht, wo man irgendwie Paid Areas hat, ja, Communities, wo vielleicht spezieller Content gezeigt wird an Partner, die dafür zahlen. Oder ne, das
Genau.
sind ja viele so Partner-Vertriebsorganisationen, ja.
Ja.
Aber wo du es gerade angesprochen hast in Richtung Mitbewerbermarkt, was hat denn eigentlich Clubhouse mit euch gemacht letztes Jahr? Rutscht einem da nicht das Herz in die Hose?
Es geht. Also Clubhouse hat uns natürlich extrem gepusht, ne? Waren wir extrem happy. Wieso gibt's da gar nicht? Es gibt hier so eine Audio-App, die womöglich das nächste Social Media Network wird. Und dann gab es auch einen Investor, einen berühmten Investor von, ich glaube, der ist hier von Andreessen Horowitz, der hat dann auch gesagt, so ja, Audios ist, oder die nächsten 10 Jahre sind die goldenen Jahre des Audios quasi. Ja, und dann haben wir auch so gemerkt in den Kundengesprächen, dass sie jetzt alle auch sich interessieren wollten, okay, was ist denn da jetzt, was macht ihr da im Bereich Audio und Corporate? Genau, und eigentlich das Interesse ist geblieben, also rund um Audio, da gibt's schon auch Agenturen, die sich quasi bei uns anfragen, was denn unsere Audio-Expertise angeht, wie wir das so sehen und wie sie den Markt so sehen. Also das ist tatsächlich geblieben. Man hat auch ein bisschen das Gefühl, das wird wieder jetzt mehr in den letzten Wochen und Monaten. Aber genau, Clubhouse ist natürlich komplett gestorben, ne? Also da geht nicht mehr viel. Wir haben dann auch, oder Spotify gibt's auch in Green Rooms. Das haben wir uns auch angeschaut und also wir haben Social Audio auch weiterhin bei uns auf der Roadmap, aber man muss halt ein bisschen cleverer anstellen, weil irgendwie, also das hatte ich gerade schon bei den Sprachnachrichten quasi. Es darf halt nicht Noise werden, ne? Irgendwie so bei, also gerade bei Spotify Green Rooms ist mir das häufig aufgefallen, man ist halt zu so einem Raum gejoint und dann war halt komplett belangloses Zeug, was da gesprochen wurde. Richtig random. Und das darf es natürlich nicht werden, ne? Dass sowas dann verkommt sozusagen, ne? Man muss schon immer so ein bisschen vorbereitet sein und ein bisschen Intention dahinter haben, dann kann das, glaube ich, gut funktionieren.
Ja, das ist gerade Spotify Green Rooms, hat mir jetzt noch gar nichts gesagt. Gibt's das heute schon, dieses Feature in Spotify?
Ja, das ist eine zweite App. Die haben dann quasi im Eifer des Gefechts, wie dann ja auch Twitter und LinkedIn quasi das Audio-Feature dann losgestartet haben oder irgendwie entwickelt haben, hat sich Green Room dann direkt, glaube ich, ein Competitor von Clubhouse eingekauft. Das ist umgelabelt und es ist eine zweite App.
Das
heißt doch
Green Room. Das ist interessant, war mir noch nicht bekannt. Dann klar, Clubhouse.
Spotify Live heißt es jetzt.
Und
ich meine, es müsste aber vorher Green Rooms gewesen sein, ja.
Okay, interessant. Gut, dieses Format, ich kann das schon nachvollziehen. Also, glaube ich, schon auch spannend. Es gibt ja auch Videopodcasts, die live sind, dann wie eine,
ja.
wie eine Talkshow funktionieren. Aber Clubhouse selbst ist wirklich inaktiv, also passiert da nicht mehr viel oder gibt's da, du bist da in der Szene?
Ja, die, also was zumindest mein Mitgründer mir erzählt hat, ist, dass die irgendein Executive da wohl gegangen ist. Und ja, also die App-Installs, ne, die gehen halt dramatisch zurück. Mhm. Also sie wird halt überall von den Handys geschmissen. Also da gibt's doch, glaube ich, auch Diagramme quasi, die da so zeigen, okay, letztes Jahr wann war das März, absolute Oberpeak und dann quasi sukzessive runter und ja, es fadet so langsam aus irgendwie. Jetzt ist die Frage, ich hatte auch mal gesehen, dass die irgendwie so die Clubhouse-Kurve ab bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit der TikTok-Kurve übereinander gelegt haben bei den App-Installs. Und bei TikTok war es auch wohl so, dass es einen riesen Peak gab irgendwann mal vor ein paar Jahren oder so. Dann auch wieder irgendwie abgefallen ist und dann aber irgendwann, dann haben sie es halt irgendwie geschafft, erst normales Wachstum und jetzt ja wahrscheinlich exponentielles Wachstum dann hinzukriegen. Ne? Und dann war halt so ein bisschen, das ist aber auch schon länger her, dass ich die Grafik gesehen habe, ne? War halt so ein bisschen, ja, schreibt mal nicht Clubhouse ab. Mal gucken, ob sie den Turnaround noch schaffen.
Ja, schon spannend. Ich meine, TikTok, um dazu noch Kommentar zu lassen, hatte natürlich auch andere Probleme zu internationalisieren. Und als das der die Hürde geschafft wurde, war dann auch Amerika wieder ein Markt und Europa, also von daher glaube ich, vielleicht ein bisschen anders. Oder genau das Gleiche, dass Clubhouse vielleicht auch irgendwann in andere Märkte einsteigt und dadurch wieder einen Push kommt.
Ja. Ja. Ja, man darf gespannt sein, aber also unabhängig jetzt von dem, ob es jetzt ein Social Media gibt, im Bereich Audio, ich glaube, gut, TikTok ist jetzt tatsächlich im Bereich Video, hat es ja geschafft. Es gab auch mal so eine App Vero, die hat auch versucht, glaube ich, so irgendwie mit 4 Sekunden oder 8 Sekunden oder 12 Sekunden Videos versucht, da an den Start zu kommen. Das muss aber sicherlich auch schon 4, 5 Jahre her gewesen sein.
Ich kenne nur Vines.
Oder war das Wein? Ja. Ich meine, es war Wein. Ja, doch, genau, du hast recht. Das war Wein. Genau, und jetzt hat es halt TikTok irgendwie geschafft, ne? Also mal sehen, ob das ob da.
Aber für euch jetzt diese ganzen Audio, Social Media Geschichten keine Konkurrenz, weil ihr B2B macht.
Genau.
Eher, sag ich mal, du hast angesprochen, das auf die Agenda eurer Kunden bringt.
Und ja, genau.
Sprich, fast vereinfacht, ne?
Ja, genau. Und die Unternehmen suchen halt nach neuen Wegen, wieder zu kommunizieren. Ne? Also versuchen da ja, Kommunikation ist schwierig, sind da innovativ und versuchen immer mal neue Sachen auszuprobieren. Und genau, jetzt wo jeder ein Smartphone mit sich trägt und hier der Herr Drosten, der hat uns tatsächlich auch sehr geholfen, dann bei den Corporates mit seinem Corona-Podcast oder Covid-Podcast. Genau, jetzt wo alle irgendwie an Podcast gewöhnt sind und man nicht mehr erklären muss, was Podcast ist, ist genau auch das ein Thema, ne? Und ist vor allen Dingen halt auch authentisch, so also authentischer als eine E-Mail und fast so authentisch quasi wie Video, ja? Und dafür halt 100 Mal einfacher und genau einfacher zu produzieren.
Ja. Na cool, Simon. Von daher. Vielen Dank für diese Einblicke, auch ein bisschen in diesen Markt. Ich finde, also für mich zumindest, ganz neuer Markt, auch wenn ich Podcasts kenne, wie man da quasi Produkte entwickelt, auch was da ankommt. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Folge-Episode, guck mal, wie sich dann die Geschichte entwickelt hat.
Genau, nächstes Jahr. Wo ist der Audiomarkt? 2023, genau.
Ja. Oder wenn ihr in Richtung Social Media geht.
Ja. Also da schiele ich ja tatsächlich immer noch ein bisschen rüber. So genau, was Discord und Slack so macht. Ich meine, das wird natürlich einen dramatischen Pivot bedeuten. Das haben wir nicht vor. Aber ob da wirklich Podcast-Community-mäßig, ob da irgendwie sowas kommt, da bin ich auch sehr gespannt. Ja,
das hätte ich jetzt gerade noch mal. Vielleicht kannst du uns noch mal mitgeben, was aktuell die Vision ist. Also wo ihr hin wollt.
Ja, im Prinzip Corporate Audio super einfach zu machen. Ne? Also wir wollen im Prinzip das Unternehmen sein, was angesprochen wird, wenn ein Unternehmen an Audio denkt, quasi an den Audiokanal. Ne? Mhm. Also das ist jetzt momentan auf Podcast bezogen, aber es kann jetzt auch zum Beispiel, wir haben unsere API, wo dann der Kunde selber über Audio-Features bei sich in der App quasi unsere API nutzen kann, um das quasi das ganze Hosting und das Aggregieren von Analytics und so nicht selber machen muss. Da könnte was Spannendes gehen, aber auch zum Teil bei Photonen von heute von irgendwelchen Nachrichten zum Beispiel. Da überlegen wir, ob wir dann, also wir werden keine Text-to-Speech-Lösung bauen, wir werden aber vielleicht ein Produkt bauen oder bei uns in Hypecast integrieren, worüber sowas dann möglich ist, ne? Dass man zum Beispiel, dass man meinetwegen White Paper, wenn wir im Pharma-Bereich bleiben, zu einem Podcast quasi kommentieren kann, dass auch irgendwie die Information leichter zugänglich ist. Genau, solche Geschichten. Genau, es muss auch nicht immer alles automatisiert sein. Wir können es auch vorstellen, oder das machen wir heute auch, dass wir tatsächlich Sachen einsprechen lassen. Genau, also wir wollen der Ansprechpartner sein für die Unternehmen, für die Corporates, wenn es um Audio geht.
Cool, sehr gut. Dann würde ich auch zu meinen Standard-Wrap-Up-Fragen kommen. Simon, hast du auf deinem Weg auch jetzt in der Rolle als CTO einen Tipp, irgendwas, was du sagst, hätte ich besser machen können, den Tipp kann ich anderen mitgeben?
ja relativ nah auch an den, also ist immer so ein quasi als CTO ja tatsächlich immer so ein, ja, so ein Abwägen, ne? Wie sehr will und muss man jetzt an der Tech sein und wie sehr will und muss man quasi weg von der Tech sein, weil mein Mitgründer ist nicht technisch und es gibt, glaube ich, häufig in so einer CEO, CTO oder halt in so Rollen häufig dann Konflikte quasi, wenn man zu nah an der Technik ist, dann ist man halt einfach schon so eingeschränkt mit seinen Ideen oder in seinen Gedanken, dass man im Prinzip jede Idee, die dann einem quasi zugetragen wird, direkt erstmal sagt, oh, das ist viel zu kompliziert, oder man überlegt halt schon die 100. Iteration an quasi an, ja, am Produkt, dass es halt wirklich vollständig integriert ist. Ja. Genau da, da würde ich wahrscheinlich eher sagen, da kann man sich eher, müsste man sich eher entfernen von der Technik und sagen, erstmal den Gedanken auch gerade als junges Startup freien Lauf lassen und dann wirklich Test and Learn machen, ne? Bevor man wirklich, ja, Vollgas einer These hinterher programmiert oder womöglich schon vollständig integriert alles macht sozusagen. Ne? Da würde ich wahrscheinlich heute vieles antesten erstmal so grob. Witzigerweise erwarten, also die Kunden, die sind da auch eigentlich offen gegenüber. Die wissen im Prinzip, so dass sie es mit Startup zu tun haben. Und wenn man dann quasi offen kommuniziert oder auch nochmal genau nachfragt, was denn da gewünscht ist, dann hat man häufig als, oder stellt man häufig fest, dass man als Entwickler schon was ganz anderes und viel integrierter vorgestellt hat, als der Kunde eigentlich im Sinn hatte. Also, ja. Ja, genau. Was der Kunde dann irgendwie vielleicht mit einer Checkbox klicken und ein bisschen Copy-Paste dann im Prinzip schon komplett gereicht hätte, ist man beim Entwickler dann schon komplett dabei, irgendwie das irgendwie ja möglichst automatisiert und definiert. Ja. Also man optimiert Tipp. Immer relativ schnell aus, sozusagen, an Stellen, wo es eigentlich noch gar nichts richtig nötig ist. Ja.
Cool. Finde ich sehr guter Tipp. Habe ich auch so eigentlich noch gar nicht gehört. Also interessant. Also in dem Sinne, ja. Gibt es, sag ich mal, Veranstaltungen, Events, Seiten, irgendwelche Sachen, die du promoten möchtest, wo man euch finden kann zum Beispiel?
Wo man uns finden kann, ja. Wir sind jetzt im September auf der Bits and Pretzel, stellen uns da nochmal vor. Wir waren im Mai auf der OMR. Das hat ganz gut funktioniert. Da haben wir auch echt unsere App war präsentiert und gezeigt, so wie einfach das quasi Recording und so und Podcast produzieren quasi ist, was halt irgendwie mehr ist als eine Sprachnachricht, aber halt auch nicht so ausschweifend, wie wir das jetzt quasi machen. Das ist super angekommen, genau, das machen wir auf der Bits & Pretzel nochmal. Ja, diverse Podcast kann ich empfehlen.
Von euch? Ja, gerne.
Also cool, unseren eigenen, den haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht, aber den kann man sich natürlich auch anhören. Er nennt sich Club Hype. Da sprechen Max und ich quasi immer so miteinander. Der ist allerdings seit einem halben Jahr schon irgendwie ein bisschen auf Eis. Wir haben uns aber fest vorgenommen, das wieder aufzunehmen.
Also gut zu sehen, dass ihr selbst auch praktische Erfahrung mit Podcasts habt, wenn ihr das ja auch verkauft.
Genau. Ja, mein Mitbruder Max, der ist riesen Podcaster. Der hat einmal Zeitgeist und Wunderlich und einmal Musik ist Trumpf. Cool. Als Podcast, genau, der ist da, genau, ist der Audio-Experte und Podcast-Experte, der kennt den ganzen Markt in- und auswendig.
Sehr cool. Zu guter Letzt, hast du Weiterempfehlungen für uns? Jemanden, wo du sagst, der passt gut bei uns ins Format Leading Tech?
Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, vorher bei den Leuten anzufragen, aber ich denke, die werden nichts dagegen haben. Zum Beispiel könntest du mal bei Mugenius nachfragen, ist auch ein ganz junges Startup. Die bauen im Prinzip Heroku nach, oder sind natürlich besser als Heroku, logisch, aber die bieten einen ähnlichen Service wie Heroku an, kommen aus Deutschland, sind gerade an Start, sind sehr motiviert und sehr kompetent. Genau. Freuen sich sicherlich auf eine Anfrage. Und dann im Bereich Flutter gibt es Widgetbook. Ist auch ein ganz junges Startup. Und die bauen ein Produkt. Damit kann man im Prinzip, also die erleichtern die Arbeit zwischen Designern und Entwicklern. Mhm. Indem quasi, also die Widgets, die man quasi in Flutter dann baut, die lassen sich dann über Widgetbook dann halt quasi reviewen und auch in verschiedenen Sprachversionen anzeigen lassen und so übersichtlich. Genau, und die sind, ist ein ziemlich junges Team, die sind aber auf jeden Fall ziemlich heiß in dem Startup-Bereich. Und die haben ein ziemlich gutes Produkt, also wenn es um Flutter geht und es wachsende Ökosystem, da dürfen die dann noch nicht fehlen. Ja. Ja. Die kannst du auch mal anfragen. Genau.
Sehr gute Idee. Vielen Dank dafür.
Jo.
Ja, in dem Sinne, Simon, danke, dass du mit dabei warst. Hat mir mega Spaß gemacht. Super spannende Insights in eine Welt, wo vielleicht noch nicht so viele Leute Einblick bekommen haben. Und ja, danke dir.
Ja, danke auch. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und dann hören wir uns nochmal wieder.
Ganz genau. Ja, auch von meiner Seite, Leading Tech findet man auf allen gängigen Podcast-Kanälen bei Spotify und Apple, genauso wie auf YouTube und natürlich auch über die DVC LinkedIn-Seiten, Digital Venture Consultants.